Herzlich willkommen beim Podcast der Kirche im Pott. Wir hoffen, dass dich die nächsten Minuten ermutigen und in deinem persönlichen Glauben an Jesus weiterbringen. Viel Spaß.
Ich möchte euch nochmal einladen, kurz aufzustehen. Nochmal kurz vor Gott zu kommen. Jesus, wir danken dir für den Start in dieses Jahr, dass wir zusammen sind, dass wir zusammen sein dürfen. Ich danke dir dafür, dass wir ein Dach über dem Kopf haben. Ich danke dir dafür, dass wir hier im Warmen sitzen und dass wir dich kennen. Und wir sind uns sehr bewusst, lebendiger Gott, dass du hier bist. Heiliger Geist, dass du hier bist und dass du selber begeistert davon bist, weil du etwas tun möchtest an uns. Weil du uns vielleicht überraschen möchtest, weil du vielleicht was vorbereitet hast in diesem Jahr. Und ich stehe hier vorne, stellvertretend für uns alle, um dich einzuladen und dir Erlaubnis zu geben, bei uns zu wirken. Und wenn die Predigt dazu was beitragen soll, nutz sie bitte. Füll du die Atmosphäre mit deiner Ruhe, mit deiner Kraft, mit deiner Liebe. Und präg du bitte das ganze Jahr. Das Jahr 2024. Lass es ein segensreiches Jahr werden. Ein Jahr, wo wir dich mehr kennenlernen. Wo du uns überrascht. Wo wir deine Liebe spüren. Wo wir sehen, wie um uns herum Menschen dich kennenlernen und Erweckung passiert. Wir laden dich ein und segne uns für diese Zeit. Jetzt auch während der Predigt. Amen. Amen. Ich möchte gerne zum Start der Predigt Danke sagen. Ich möchte gerne Danke sagen. Ich möchte gerne Danke sagen, dass du heute hier bist. Ich möchte Danke sagen, dass du glaubst. Ich möchte dir Danke sagen, dass du am Glauben in deinem Leben festgehalten hast und heute Morgen hier bist, um dich dem auszusetzen, was Gott vorhat. Ich möchte auch Danke sagen an die Menschen, die diese Kirche zu dem machen, was es ist. Die letzten Wochen waren interessant. Es fing an mit Heiligabend und zwar nach dem letzten Gottesdienst in diesem Raum, wo wir ein kleines Problem hatten, weil der Sprinter, den wir besitzen, schön vor der Tür stand abgeschlossen und keiner hatte mehr den Schlüssel. Es hat draußen in Strömen geregnet und das ganze Abbau und alles hat ein bisschen länger gedauert. Und hier waren Menschen, die haben an dem Abend bis 19, 20 Uhr, wo schon viele ihre Geschenke ausgepackt hatten, waren noch hier und haben getragen und waren klitschnass durch den Regen. Und ich glaube, diesen Menschen können wir einen riesengroßen Applaus geben. Einen riesengroßen Applaus. Aber ich möchte dir Danke sagen, dass du präsent bist als Botschafter von Christus. Paulus hat es mal ausgedrückt in 1. Thessalonicher 3, ab Vers 7. Diese Nachricht über euch und euren Glauben, Geschwister, haben uns in unseren eigenen Nöten und Schwierigkeiten neuen Mut gegeben. Ja, wir leben richtig auf, seit wir erfahren haben, dass ihr treu zum Herrn haltet. Wir wissen gar nicht, wie wir unseren Gott für euch danken sollen. So groß ist die Freude, die uns jedes Mal erfüllt, wenn wir im Gebet an euch denken. Und mich erfüllt es mit unfassbarer Freude. Ich habe ein Feuerwerk in mir, wenn ich darüber nachdenke, wer wir als Kirche sind. Und nicht, um zu sagen, wir sind die Tollsten und Geilsten, sondern weil ich so viel mitbekomme, wie Menschen in dieser Kirche glauben und da sind. Und ich möchte dir danken stellvertretend für viele Menschen in unserer Region und in unseren Städten, die genau das brauchen, dass du einfach glaubst, dass du einfach da bist, dass du präsent bist, dass du heute Morgen gekommen bist, weil dein Glauben und dein Statement, dass du es lebst, hat eine Auswirkung bis in die Ewigkeit. Und ich selber möchte in der Ewigkeit sitzen und mitbekommen, wie das, was wir auf dieser Erde getan haben, eine Auswirkung hatte. Dieses Jahr hat interessant gestartet. Wir als Familie haben entspannt Silvester gefeiert, mit Nachbarn Spiele gespielt, ein bisschen geböllert, Burger gegrillt draußen auf dem Grill, macht man so im Winter. Wir haben die Ruhe genossen, wir sind ein bisschen durch Deutschland gefahren, ungefähr 1500 Kilometer zwischen den Jahren, und haben Verwandtschaft besucht. Das liegt daran, dass alle woanders wohnen. Das hat aber riesengroßen Spaß gemacht. Wir lieben das. Wir haben dann immer abends die Kids ein Bett fertig gemacht, ins Auto gesetzt und sind in die Nacht reingefahren, haben eine Nacht irgendwo bei Verwandten übernachtet und nächsten Abend wieder weitergefahren. Wir lieben das. Wir sind total Fans von sowas. Aber wir haben auch den Regen genossen. Gibt es noch jemanden, der den Regen genossen hat? Also Schnee habe ich dieses Jahr noch nicht gesehen. Kann gemütlich sein, wenn man drin sitzt, oder? Stell dir mal vor, das wäre alles Schnee gewesen, was da runtergekommen wäre. Crazy, was wir dann gehabt hätten. Aber stell dir vor, und das war so mein Bild, ich saß so drin und sah, wie mein eigener Garten unter Wasser war. Ich dachte mir so, stell dir vor, das Jahr 2024 startet mit Regen. Wie wäre es, wenn es mit Segen startet, in der gleichen Menge, wie es regnet? Wenn du dann so viel unterwegs bist und 1500 Kilometer von Gummersbach bis Schleswig-Holstein und Ostfriesland und überall hinfährst, siehst du sehr viel unter Wasser. Sehr viele Felder. Meine Schwester alleine, die war kurz davor, war die Frage, ob sie evakuiert werden müssen, da in den Straßen, wo sie leben, in Norddeutschland. Das ist crazy, wie viel Wasser auf der Straße ist und auf den Feldern. Und ich dachte so, das ist ein schönes Bild für unser Land. Unser Land wirkt manchmal so geistlich ausgetrocknet. Wie cool wäre das, wenn es überschwemmt wäre mit Gottes Segen? Wenn es überschwemmt wäre mit dem Guten, was Gott für uns vorbereitet hat. Und ich habe immer für jedes Jahr, frage ich so nach Wörtern, ich bin mir ganz ehrlich gesagt noch nicht so 100% sicher, ich habe noch nicht ganz gehört, was Gott mir gegeben hat für dieses Jahr. Ich weiß nicht, ob du nach sowas suchst und so Wörter hast über einem Jahr. So Vorsätze halte ich nicht so viel von, weil ich das besser finde, wenn man im laufenden Jahr einfach gut sein Leben geordnet hat und lebt und ins Fitnessstudio geht, nicht am 1. Januar, sondern eben auch am 23. Juli oder wann auch immer. Aber so ein Wort fürs Jahr zu haben, finde ich genial. Und ich hatte tatsächlich, also für mich persönlich hatte ich ein Wort Leichtigkeit, so ein bisschen mehr Leichtigkeit, ein bisschen mehr Entspanntheit. Aber für die Kirche hatte ich tatsächlich das Wort Segen. Das Wort Segen. Ich hatte das Gefühl, im Jahr 2024 werden wir Segen erleben. Und man weiß nicht, wenn man so ein Wort bekommt, was es zu sagen hat. Ich hatte auch das Wort zusammen, so dass wir als Kirche mehr zusammenrücken und mehr zusammen erleben, aber auch mehr zusammen erkämpfen. Wenn ich ans neue Gebäude denke, dann brauchen wir uns zusammen, aber auch was ein Segen, dass wir dieses Gebäude bekommen. Fabio rief mich irgendwann an. Fabio, unser Jugendleiter, rief mich irgendwann an und sagte, Renke, ich war zwischen den Jahren im Loft. Wir können da nicht mehr rein. Ich so, warum das denn nicht? Also, ja, komplett verschimmelt. Ist ja ein super Start ins Jahr. Das Gebäude, was wir wenigstens dauerhaft seit 10 Jahren haben und immer stabil war, ist selbst jetzt auch verschimmelt. Schön, das macht uns Geschmack auf ein neues Gebäude. Aber wir haben eine Alternative gefunden und ich hatte so das Gefühl, dass Gott uns so ein bisschen so einen Arschtritt gibt. Hey, es passiert wirklich was Neues. Kommt mal aus dem Alten raus. Gefallen hat es mir nicht. Aber wisst ihr, wenn Segen kommt, wenn Gottes Segen kommt und wenn er tatsächlich kommt, bedeutet das nicht immer nur Gemütlichkeit. Dann bedeutet das manchmal auch, dass ich mich hinstellen muss und sagen muss, okay, jetzt müssen wir halt innerhalb von einer Woche unser geliebtes Loft, wo alles unter der Woche passiert, wie Jugend und Teens und alle möglichen Sachen, in einen anderen Raum räumen. Aber es fühlt sich so frisch und fühlt sich gut an. Ich glaube, da passiert Segen. Und wir haben gesagt, enter the new für dieses Jahr. Das ganze Jahr soll so einen Begriff haben, enter the new als Kirche. Wir wollen in neue Dinge reintreten, aber wir wollen nicht nur ein neues Gebäude, neue Steine sozusagen reintreten, sondern wir wollen geistlich auch in neue Bereiche reingehen und dort drin Segen erleben. 1. Korinther 2, Vers 9 war so ein prägsamer Satz in unserer Visionszeit. Kein Auge hat je gesehen, kein Ohr hat je gehört und kein Mensch konnte sich jemals auch nur vorstellen, was Gott für die bereithält, die ihn lieben. Und ich kann mir manchmal nicht vorstellen, dass ich mehr Leichtigkeit in meinem Leben bekomme, weil ich irgendwie so viel in meinem Kopf habe und in meinem Herzen und dann bin ich auch noch ein bisschen hochsensibel und das hat dann seine eigene Herausforderung. Aber wenn ihr drin steht, dass Gott Dinge für uns vorbereitet hat, die wir uns nicht selber erkämpfen oder erkaufen oder vielleicht noch nie gesehen haben, dann glaube ich auch, dass das passieren kann. Ich glaube, dass viel Segen vorbereitet ist für uns. Und wisst ihr, wir haben noch nicht mal einen Mietvertrag unterschrieben. Das soll übrigens jetzt die nächsten Tage passieren für das neue Gebäude. Aber warum sollten wir nicht in Empfang nehmen, was Gott für uns vorbereitet hat? Ich glaube, es wird kommen. Und ich möchte uns ein bisschen einstimmen als Kirche für dieses Jahr. Und ich möchte keine Predigt hier halten nach dem Motto, hey, wir bekommen ein neues Gebäude und lass uns jetzt ganz angespannt sein und lass uns jetzt nochmal ganz konzentriert sein, sondern lass uns mal überlegen, was ist inhaltlich eigentlich das Wichtigste, worauf wir uns einlassen sollen in diesem Jahr. Weil mein Traum von diesem Jahr ist nicht nur ein Gebäude zu beziehen, da habe ich Bock drauf. Mein Traum ist, dass ein geistlicher Aufbruch unter uns passiert. Mein Traum ist, dass ein Zusammenhalt da ist, der völlig egal ist, ob wir draußen Gottesdienst feiern, ob wir im Regen Gottesdienst feiern, im schönsten Gebäude Gottesdienst feiern, mal in dem Kino oder in dem Kino. Weil die Attraktivität einer Gemeinde macht nicht das Gebäude aus, sondern das macht unser Zusammenhalt und die geistliche Power in diesem Zusammenhalt aus. Das ist das, was attraktiv ist. Und dazu möchte ich eine sehr klassische Bibelstelle vorlesen, die eine meiner Lieblingsbibelstellen ist, weil sie beschreibt, wie die erste Gemeinde war. Apostelgeschichte 2. Apostelgeschichte 2, ab Vers 42. Sie alle widmeten sich eifrig dem, was für sie als Gemeinde wichtig war. Sie ließen sich von den Aposteln unterweisen. Sie hielten in gegenseitiger Liebe zusammen. Sie feierten das Mahl des Herrn und sie beteten gemeinsam. Alle Menschen in Jerusalem wurden von ehrfürchtiger Scheu ergriffen, denn Gott ließ sich durch die Apostel viel staunenerregende Wunder geschehen. Ehrfürchtige Scheu, interessantes Wort, ne? Was ist eine ehrfürchtige Scheu? So ein Respekt vielleicht? Alle, die zum Glauben gekommen waren, alle, bildeten eine enge Gemeinschaft. Cool, oder? Und taten ihren ganzen Besitz zusammen. Von Fall zu Fall verkauften sie Grundstücke und Wertgegenstände und verteilten den Erlös unter den Bedürftigen in der Gemeinde. Tag für Tag versammelten sie sich einmütig im Tempel und in ihren Häusern hielten sie das Mahl des Herrn und aßen gemeinsam mit jubelnder Freude und reinen Herzen. Sie priesen Gott und wurden vom ganzen Volk geachtet. Der Herr aber führte ihnen jeden Tag, hier steht jeden Tag, weitere Menschen zu, die gerettet werden sollten. Stell dir vor, also einmal glaube ich, dass diese Bibelstelle nicht vor 2000 Jahren etwas war, ein Phänomen, was es nie wieder gibt. Sondern diese Bibelstelle beschreibt die lebendige Ortskirche, die es seit über 2000 Jahren gibt und übrigens die einzige Organisation weltweit, die es geschafft hat, über so viele Jahre zu überleben. Und zwar so erfolgreich. Es gibt keine Organisation auf dieser Welt, die es so erfolgreich erlebt hat. Durch Kriege, durch komische Theologien, durch Anfechtung, durch Verfolgung, durch Hungersnöte hat die lebendige Ortskirche überlebt. Und das heißt, dass das, was hier in dieser Bibelstelle steht, heute abrufbar ist und lebbar ist. Aber stell dir vor, in Apostelgeschichte 2 würde Folgendes stehen. Nicht das, was wir gerade vorgelesen haben, sondern folgende Worte. Ein Alternativübersetzungsvorschlag. Sie widmeten sich ihren Komfort, ihrem Glück, ihren persönlichen Zielen, Träumen und Wunschlisten. Niemand nahm die Christen wirklich wahr, weil sie sich auf sich selbst konzentrierten. Nur sehr wenige Gläubige waren zusammen und wenn sie zusammen waren, stritten sie sich über dumme Dinge. Wenn sie etwas verkauften, nutzten sie das Geld, um sich etwas Besseres zu kaufen. Sie behaupteten, Gott zu lieben, aber sie liebten sich nicht einmal. Deshalb fühlten sie sich leer, allein und deprimiert. Infolgedessen mochten die meisten Christen oder die meisten Menschen sie nicht und nur sehr wenige Leben veränderten sich. Stell dir vor, das wäre die Bibelstelle. Ich würde sagen, das hat keinen Erfolg. Zu Recht nicht. Aber das stimmt nicht. Wisst ihr, was das Gute ist? Dass das, was ich eben vorgelesen habe, nicht die Übersetzung in der Bibel ist. Das ist etwas, was wir ausgedacht haben. Sondern die Übersetzung ist, dass es Power und dass es Kraft hat. dass es Power und dass es Kraft hat. Und was wichtig zu wissen ist, ist, dass wir als Christen nicht alleine geschaffen wurden, um unseren Glauben zu kämpfen, aber wir auch nicht alleine geschaffen wurden, um diese Welt zu verändern, sondern Gott Menschen in einen Zusammenhalt gebracht hat, wie uns hier, mit Münster und Dortmund, weil er glaubt, dass in diesem Ort er am besten wirken kann und dass er durch diesen Ort am besten wirken kann. Wer heutzutage sagt, lebendige Ortsgemeinde ist nicht mehr relevant und braucht es nicht, lieber lebe ich mein Christsein alleine, der ist leider auf dem Holzpfad. Wir brauchen uns gegenseitig, aber nicht nur wir brauchen es, sondern auch unsere Welt braucht es, weil Gott dadurch wirken möchte. Am allermeisten, er liebt Gemeinschaft. Er liebt Gemeinschaft. 3 Punkte, wie wir als Kirche sein sollten. Und ich möchte mit diesen Punkten nicht nur eine Predigt halten im Sinne von, hey, lass uns als Kirche darauf besinnen, sondern überlegen, was bedeutet das als Herausforderung für dieses Jahr für dich oder auch ermutigend für dich, wo du überlegen kannst, wo du deinen nächsten Step gehst. Erstens, wir wollen eine hingebungsvolle Kirche sein. In Apostelgeschichte 2, Vers 42 heißt es, sie alle widmeten sich eifrig dem, was für die Gemeinde wichtig war. Sie ließen sich von den Aposteln unterweisen, sie hielten in gegenseitiger Liebe zusammen, sie feierten das Mahl des Herrn und sie beteten gemeinsam. Hier gibt es ein griechisches Wort, das heißt proskatero. Proskatereo. Dieses Wort ist die Übersetzung oder ist das Wort für sie waren beständig oder sie waren eifrig oder sie waren verschrieben einer Sache. Und zwar waren sie beständig und verschrieben und eifrig einer Sache, und zwar der Gemeinde. Wie viel sind wir oft in unserem Leben ständig verschrieben zu oder hingegeben zu? Da musst du ja nur Kinder haben, ne? Hast du nicht ein Kind, sondern hast vielleicht 2 Kinder oder 3 Kinder, dann weißt du, wie voll das Leben sein kann. Und du bist dem verschrieben und das ist dein Leben und das ist wichtig und du musst dich um deine Kinder kümmern und das ist so voll und auf einmal merkst du, dein ganzes Leben ist davon voll, voll Kinder und voller Windeln. Und auf einmal ist das so voll, dass deine Hingabe auf einmal nicht mehr für andere Dinge da ist. Andere haben eine Hingabe und haben sich verschrieben ihrer Karriere gegenüber oder ihrem Körper und Sport zu machen. Vielleicht ihren Klamotten oder den besten Kaffee zu trinken, den es auf dieser Welt gibt. Welches Kaffee ist in Bochum das Beste? Das Oktoberkaffee oder das Stü, man weiß es nicht. Ben, du weißt es. Was ist die beste Bohne? Und auf einmal sind Leute so drin in diesem Kaffee-Business. Oder Sport. Ich könnte den ganzen Tag mir Nachrichten durchlesen über irgendwelche Sportereignisse. Ich liebe das. Und auf einmal verlierst du dich in sowas. Oder in welchen nächsten Urlaub fahre ich? Die ersten Christen hatten diese volle Hingabe an das, was Gott durch sie machen wollte. Es war keine Kultur, wo man halt mal sonntags hingeht. Es war Hingabe. Es war keine Pflicht, sich unter das Teaching der Apostel zu setzen, sondern sie haben sich dem verschrieben. Es war kein Lifestyle, hey, gehst du auch zu dieser coolen, neuen, hippen Kirche um die Ecke? Nein, es war ihr Leben. Es war kein Muss zu beten und zu fasten, sondern es war eine Sehnsucht, weil ihr ganzes Leben daran ausgerichtet war. Das heißt, lass uns eine Kirche sein mit Hingabe und lass uns überlegen, wo können wir anfangen damit, uns hinzugeben. Und unser Leben ist voll. Ich glaube auch, der Vergleich mit damals von den Menschen zu heute ist schwer, weil ich mal behaupten würde, dass ihr Leben damals nicht so voll war, wie es unseres ist. Meistens selbst gemacht, meistens Handy gemacht. Ich gucke drauf und mein ganzes Leben ist schon beschäftigt, nur dadurch, dass ich mich vergleiche ständig mit Gilweiz, weil die so coole Urlaube machen und ich mache sie einfach nicht. Und ich gönne es euch. Gott segne euch mit mehr Urlauben. Aber dann läuft so viel in meinem Kopf an Speicherkapazität, geht schon bei drauf, weil ich mich verglichen habe, dass ich überhaupt keine Zeit mehr habe für eine andere Hingabe. Und deswegen ist es wichtig, dass wir den Platz machen. Warum 21 Tage des Gebets? Um Platz zu machen. um sich zu zwingen. Manchmal brauche ich das, um durch Disziplin Dinge Platz zu machen, um später zu merken, weil ich Platz gemacht habe, ist Segen passiert. Ich möchte ab morgen fasten, und zwar Vollfasten, nicht Vollpfosten, sondern Vollfasten. Ich finde es super herausfordernd. Vielleicht werde ich morgen Abend aufgeben, keine Ahnung. Wenn ihr morgen Abend einen Post von mir seht mit einem Steak auf dem Grill, ich bin nur Mensch. Aber wisst ihr was? Ich habe letztes Jahr, glaube ich, 4 Tage geschafft oder 5 Tage geschafft. Es ist unfassbar, wenn du Gott Platz machst und Raum gibst, wie Gott es füllen kann. Wie Gott es füllen kann. Gott kann dich auch so segnen. Aber wisst ihr, das ist wie mit einem Kind. Wenn du mit einem Kind redest und die ganze Zeit aufs Handy schaust, wird das Kind auch sagen so, hä, hast du überhaupt Zeit für mich? Kann da überhaupt eine Beziehung entstehen? Schwer. Aber wenn ich das Handy mal weglege und wegschließe, das muss ich ja schon fast machen, muss ich gestehen hier an dieser Stelle, manchmal muss ich aufs Klo legen, nicht ins Klo, sondern aufs Klo. Vielleicht wäre es besser manchmal ins Klo, dann ist es weg. Und dann mich mit meinen Kindern beschäftige, auf einmal habe ich Kapazität und kann das Buch lesen. Ich lese dann nicht nur, manche Eltern wissen das, du liest ein Bilderbuch vor und hast keine Ahnung, was du vorgelesen hast, weil du so müde bist, dass du einfach nur froh bist, dass das Kind jetzt still ist. Aber auf einmal Zeit zu verbringen. Und wisst ihr was? In allen Beziehungen, lass uns doch mal ehrlich sein, in allen Beziehungen ist es gleich. Ich kann doch nicht erwarten, wenn ich nur ein bisschen meiner Frau gebe, wenn ich nur ein bisschen Platz meinen Freunden gebe, dass da draußen eine prickelnde Beziehung entsteht. Und genauso ist es mit Gott. Gott Raum zu geben, ihm Platz zu machen, das machst du heute Morgen, deswegen bist du wahrscheinlich in Gottesdienst gekommen. Aber ihm Platz zu machen, vielleicht auch durch Fasten. Ich glaube, Fasten ist etwas, was so viel Platz macht, aber auch in der unsichtbaren Welt sehr deutlich zeigt. Ich meine, sehr ernst. Und Jesus sagt an einer Stelle, nur durch Beten und Fasten könnt ihr Dinge, manche Dinge verändern und erreichen. Und ich möchte es erleben. Wie wäre es, wenn wir zusammen beten und fasten? Jeder auf seine Art, jeder, wie er es für sich richtig hält. Und wer weiß, was geistlich am Anfang des Jahres da schon gesetzt wird und passiert. Das Zweite ist, was wir aus Apostelgeschichte 2 lernen können. Wir wollen eine großzügige Kirche sein. Und ich muss das dieser Kirche hierher gar nicht sagen. Liebe Freunde, ich will es euch nochmal in Erinnerung rufen. Wir haben letztes Jahr einen Glaubensschritt gemacht als Kirche. Der war crazy. Wir haben gesagt, wir wollen Gebäude, aber wir brauchen dafür 120.000 Euro. Und als wir als Leitungsteam diesen Betrag festgelegt haben, hatte ich echt Schiss. Weil ich gedacht habe, wir legen sowas fest. Was ist, wenn 10.000 oder 20.000 oder 30.000 bei rauskommen? Und an dem Sonntag, wo wir hier gesammelt haben, haben wir 120.146 Euro, glaube ich, waren es gesammelt. Und wir saßen abends als Leitungskreis zusammen und haben gesagt, wie krass ist diese Kirche und wie großzügig. Und alles, was danach noch reingekommen ist, sind wir jetzt bei 160.000 sogar mittlerweile. Und ich denke so, in so einer Kirche möchte ich sein, wo wir großzügig sind, weil wir an etwas glauben und ein Zuhause bauen wollen für viele Menschen, die noch kommen werden. Aber wisst ihr was, diese Großzügigkeit fängt in meinem Herzen an und sie fängt nicht nur dabei an, dass ich sage, ey, ich gebe ja auch mal 50 Euro an diese Kirche, damit die einen guten Job machen. Übrigens haben auch andere Kirchen gesammelt für uns. Es ist echt der Hammer. Wir haben andere Spenden von anderen Organisationen und Kirchen aus Deutschland bekommen, was mich sehr berührt hat. Aber auch wir werden zum Segen durch unsere Großzügigkeit. Wir unterstützen zum Beispiel eine Gemeindegründung hier in Bochum, die Ruhr City Church. Und die Leiter bedanken sich jedes Mal, wenn ich sie treffe und sagen, hey, ihr glaubt nicht als Kirche, was es für einen Unterschied macht. Wir unterstützen mit einem sehr hohen Betrag die Arche in Herne. Und das Geld macht einen riesen Unterschied in dieser Organisation. Wir dürfen zum Segen werden. Aber lass doch mal überlegen, abgesehen vom Geld, wo fängt Großzügigkeit an? Großzügigkeit fängt auch da an, wo ich jemanden auf einen Kaffee einlade und ihm Zeit gebe. Gemeinschaft ist da attraktiv, wo wir unsere Zeit opfern und unsere Liebe opfern und sagen, komm doch mal in mein Haus. Ich möchte gerne für dich kochen. Vielleicht ist es noch viel kleiner und gleich am Ende des Gottesdienstes gehst du auf eine Person zu, die du noch nie gesehen hast und sagst, lass mich dich kennenlernen. Da sind schon Ehen draus entstanden. Aber vielleicht mal abgesehen davon, wenn du verheiratet bist, kommen vielleicht Freunde dabei raus. Aber wisst ihr was? Lass uns eine großzügige Kirche sein, deren Herz offen ist für Menschen, und dafür, dass wir zum Segen werden. Wir glauben, dass es segensreicher ist, zu geben, als zu nehmen. Und der dritte Punkt, den wir aus der Apostelgeschichte 2 lernen, ist, wir wollen eine Kirche sein, die die Liebe Christi kompromisslos weitergibt. Und wenn ich ans Jahr 2024 denke, möchte ich viel mehr darüber nachdenken, wie wir Menschen zu Christus einladen, als wie wir ein Gebäude renovieren. Das Gebäude wird so wichtig und wir werden viel Zeit rein investieren, das zu renovieren. Aber wie wäre es, wenn wir unseren Fokus drauf richten? Wer in meinem Umfeld kennt Jesus noch nicht? Wer kennt Jesus noch nicht? Ganz einfach und ganz platt. In Apostelgeschichte 2, Vers 47 hieß es, sie priesen Gott und wurden vom ganzen Volk geachtet. Der Herr aber führte ihnen jeden Tag weitere Menschen zu, die gerettet werden sollten. Jeden Tag. Also manchmal muss man sagen, wer glaubt, dass große oder Mega-Churches heute nicht mehr in sind, dann guck mal in die erste Kirche. Die waren gleich am ersten Tag 3000 Leute. Gott hat kein Problem damit, jeden Tag Menschen hinzuzufügen. Der macht es aber durch uns. Er benutzt uns als Gemeinschaft dafür. Und ich möchte gerne was sagen fürs Jahr 2024. Solange Menschen Jesus in unserem Umfeld nicht kennen, werden wir dafür kämpfen, dass Menschen ihn kennenlernen. Dafür steht unsere Kirche. Unsere Kirche ist nicht gegründet worden in der Basis dafür, dass wir tolle Christen-Happenings haben. Ist auch super. Ich liebe das. Morgen früh um 6, bester Ort. Wir werden Worship machen. Gib ein bisschen Kaffee. Gib ein paar müde Augen. Wir werden beten. Wir werden den Himmel bestürmen. Aber weißt du was? Solange Menschen um uns herum Christus nicht kennen, wird diese Kirche dazu stehen. Und das heißt für immer, dass wir darum kämpfen, dass so ein Kino nicht ausreicht mit seinen Sitzplätzen. Dass Menschen den lebendigen Gott kennenlernen. Wer in deinem Umfeld ist jemand, den du für dieses Jahr auf deine Liste schreibst und sagst, ich möchte daran glauben, ich möchte dafür beten, dass diese Person Christus kennenlernt. Hier sitzen übrigens Leute im Raum, die wir letztes Jahr getauft haben, die genau durch solche Menschen zum Glauben gekommen sind. Wer weiß, wenn wir am Ende des Jahres zusammen sitzen, wahrscheinlich im neuen Gebäude, und nach rechts und nach links schauen und auf einmal Tränen in den Augen haben und sagen, du sitzt hier und du wurdest getauft vor 3 Monaten und du hast Christus kennengelernt und du wurdest gefüllt mit dem Heiligen Geist. Krass, du warst am Anfang des Jahres noch so weit weg von Christus. Wie wär's, wenn wir unsere Räume und unsere Herzen und unsere Häuser füllen mit solchen Menschen? Solange Menschen alleine und einsam draußen sitzen, werden wir darum kämpfen, dass Menschen in Gemeinschaft kommen. Und dass sie erfahren, dass sie nicht alleine unterwegs sein müssen, dass ein Gott da ist, der sie liebt, aber auch eine Gemeinschaft, die sie aufnimmt. Ich möchte was Steiles sagen. Ich glaube, dass wir in diesem Jahr 2024 nicht nur in ein Gebäude gehen, sondern dass wir tatsächlich Realität mit unserem Hope Center machen und Türen öffnen, um Menschen ganz praktisch Hilfe zu geben und etwas weiterzugeben. Solange Menschen noch Heilung brauchen, wollen wir eine Gemeinschaft sein, die großzügig dafür betet und darum kämpft, dass Christus sie heilt. Solange Kinder und Jugendliche aufwachen, ohne sich geliebt zu fühlen und wertgeschätzt zu sein, wollen wir eine Gemeinschaft sein, die in eine Kinder- und Jugendarbeit baut, wo Jugendliche hinkommen und sich zutiefst geliebt fühlen. Solange Bochum nicht und das Ruhrgebiet nicht komplett mit der Liebe Gottes gepflastert ist, möchte ich mein Leben dafür geben, Botschafter dafür zu sein und Transporteur davon zu sein, dass die Liebe Gottes sich hier verbreitet. Lass uns das Jahr 2024 starten, indem wir in dieses Jahr einen Segen hereinsprechen. Indem wir für dieses Jahr einen Segen vorausschicken. Wisst ihr, es gibt die Bibelstelle in Hesekiel 37, wo der Prophet in seinem Traum vor ein Feld geschickt wird, wo alles tot ist. Tote Gebeine, alles trocken, alles tot. Und ich finde es interessant an dieser Stelle, dass Gott zu ihm sagt, sprich du aus, was ich dir gesagt habe über dieses Jahr. Sprich du aus, was ich dir gesagt habe über dieses Feld. Es wird lebendig werden, es wird dir wieder Fleisch an die Knochen kommen und es wird wieder zum Leben kommen. Liebe Kirche im Pott, ich glaube, dass Gott uns gegeben hat für dieses Jahr, dass wir einen Segen über unserem Land aussprechen dürfen. Dass wir einen Segen über unsere Stadt aussprechen dürfen. Dass wir einen Segen über unsere Ehe aussprechen dürfen. Dass wir einen Segen über unsere Familie aussprechen dürfen. Dass wir einen Segen über unseren Nachbarn aussprechen dürfen. Dass wir voraussagen, wie der Prophet gesagt bekommen hat, sage etwas, was ich dir gegeben habe, über diesem Feld aus. Sag es über deinem Leben aus. Und ich möchte das auch prophetisch über unsere Kirche aussprechen, dass Gott es segnen wird. Dass Gott unsere Kirche segnen wird. Dass Gott durch unsere Kirche andere Menschen segnen wird. Denn Apostelgeschichte 2 ist lebendiger als jemals zuvor. Da, wo Menschen zusammenkommen und sagen, wir glauben daran, wir leben es. Wir wollen die Verheißung Gottes schon vorausschicken. Wir glauben, dass Gott uns prophetisch gebrauchen wird und dass Menschen zum Glauben kommen. Lass uns zusammen aufstehen. Lass uns zusammen die Augen schließen. Jesus, ich darf unsere Kirche segnen in deinem Namen. Ich darf unsere Kirche segnen mit deiner Kraft und mit deiner Liebe und mit deiner Fülle. Und dass in und durch unsere Kirche deine Liebe sichtbar wird. Dass in und durch unsere Kirche Kraft passiert in unsere Region hinein. Dass da, wo Dinge tot sind, sie wieder lebendig werden. Dass da Dinge, die aufgegeben wurden, wieder Hoffnung bekommen. Ich darf uns segnen mit dem lebendigen Gott, der uns lebendig machen möchte. Der uns füllen möchte mit seinem Geist. Der ausschütten möchte seine Gaben. Der Heilung bringen möchte für unsere Seele und für unseren Körper. Ich darf uns segnen mit dieser Kraft. Und ich möchte gerne dich fragen, während wir die Augen geschlossen haben, wer wünscht sich ganz konkret selber persönlich Segen für dieses Jahr? Vielleicht gibt es irgendwas in deinem Leben, was du selber gerade nicht lösen kannst. Vielleicht gibt es etwas, wo du Angst vor hast. Vielleicht gibt es irgendeine Sorge, die du hast. Vielleicht gibt es auch was Schönes, was du vor der Nase hast und willst Gottes Segen dafür haben. Vielleicht möchtest du deine Ehe segnen lassen. Und ich lade dich ein, kurz dich auszustrecken, einfach deinen Arm zu heben und zu sagen, ich möchte gesegnet werden. Ich möchte gesegnet werden. Ich möchte gesegnet werden mit der Kraft Gottes. Ich möchte gesegnet werden, dass Gott mein Leben verändert. Jesus, wir stehen hier zusammen, auch ich strecke mich aus. Und wir wünschen uns deinen Segen. Und ich darf uns segnen mit Leichtigkeit für mich selber. Ich darf uns segnen mit Gesundheit. Ich darf uns segnen mit Schutz. Ich darf uns segnen mit Freude. Ich darf uns segnen mit Versorgung. Ich darf uns segnen mit Kraft. Ich darf uns segnen, dass Schmerzen gehen. Ich darf uns segnen, dass durch uns Segen passiert und dass Sorgen weichen. Heiliger Gott, schick deinen Segen über uns und in uns hinein. Und dass dieses Jahr ein segensreiches Jahr wird, wo wir erfahren, wie gut du bist. Wie gut du bist, weil du bist es. Und das möchte ich aussprechen. Gott ist gut. Wenn du einen Zweifel hast, ob Gott gut ist, Gott ist gut. Und danke, Jesus, dass du hier bist und dass dein Segen gerade fließt. Danke, Jesus. Wir dürfen die Hände wieder runternehmen. Lass uns die Augen geschlossen haben. Und ich möchte gerne hier in diesem Raum fragen, ob jemand hier ist, der sagt, ich kenne Jesus nicht. Ich kenne Jesus nicht. Bisher habe ich mit Jesus noch kein Leben gelebt. Bisher Jesus ist Gottes Sohn, der am Kreuz für uns gestorben ist, damit wir nicht aus eigener Kraft unser Leben retten müssen. Er ist am Kreuz gestorben und er ist wieder auferstanden, damit wir voller Kraft leben können in seiner Kraft, durch sein Blut. Durch seine Auferstehung. nicht durch meine eigene Kraft. Und wir dürfen voller Freiheit als Geschenk seine Gnade annehmen und in eine Beziehung mit ihm gehen und Tag für Tag mit ihm leben. Und wisst ihr, was das Coole ist? Im Kleingedruckten steht sogar bis in die Ewigkeit. Und die Ewigkeit ist sehr lang, sehr lang, sehr, sehr lang. Wenn wir die Augen geschlossen haben, möchte ich gerne hier in diesem Raum oder auch online fragen, gibt es jemanden, der heute sich entscheiden möchte, mit diesem Jesus zu leben? Und sagt, ich möchte heute Gott eine Chance geben. Ich möchte, wenn es ihm gibt, gerne das, dass er in meinem Leben genau mit dieser Liebe, mit dieser Kraft mich prägt. Ich möchte mein Leben mit ihm heute starten und leben. Wenn du das bist, dann streck doch kurz deinen Arm aus, während wir die Augen geschlossen haben. Ich möchte einfach für dich beten. Aber es ist letztendlich auch ein Zeichen zwischen dir und zwischen Gott, dass du sagst, Gott, ich bin hier und ich möchte mit dir leben. Ich möchte heute mein Leben mit dir starten. Jesus, ich danke dir dafür, dass Menschen ihr Leben dir geben. Ob es online ist, ob es in ihrem Herzen ist, ob es sichtbar ist. Und ich danke dir, dass heute Menschen hier in diesem Raum sind, die heute eine wichtige Entscheidung in ihrem Leben fällen, mit dir ihr Leben zu leben. Und Gottes Segen sei mit euch. Und du fängst heute ein Leben an, was so geprägt ist von Gnade. Und Gott möchte dich beschenken mit einem neuen Leben. Die Bibel spricht davon, dass dein Leben neu wird, befreit wird. Er dich befreien möchte von deiner Schuld und von deiner Sünde. Und du darfst da drin leben. Herzlichen Glückwunsch, wenn du diese Entscheidung gefällt hast. Lass uns einen Applaus geben für Menschen, die diese Entscheidung gefällt haben. Wir feiern das als Kirche. Und falls du diese Entscheidung gefällt haben solltest, komm doch bitte auf uns zu und sprich mit uns. Wir wollen dir helfen, den nächsten Schritt zu gehen. Komm zum Alpha-Kurs, mach einen Glaubensgrundkurs mit. Wenn du weitere Schritte gehen möchtest, dann komm zur Evening School oder zu einem Gottesdienst nächste Woche wieder hier in diesem Haus. Wir wollen mit dir zusammen den Glauben leben. Du sollst es nicht alleine tun. Lass uns jetzt ihn nochmal anbeten. Lass uns ihm die Ehre geben. Aber wisst ihr was? Lass uns mal Jesus jetzt einen fetten Applaus fürs Jahr 2024 geben.
Wir hoffen, dass dir die Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, dann schreib uns einfach an info@kirchenpott.de. Fühl dich auch herzlich eingeladen, uns persönlich kennenzulernen, zum Beispiel in unseren Sonntagsgottesdiensten. Für diese und alle weiteren Infos zum Leben in unserer Kirche besuche unsere Website kirchenpott.de oder folge uns auf Instagram. Dir eine gesegnete Woche.